Unter uns Zeugen Jehovas herrscht oft die gefährliche Selbsttäuschung, dass das Besuchen von Zusammenkünften, Kongressen und Schulungen sowie der Predigtdienst schon das Tun der Werke ist, die Gott von uns erwartet. Unsere Glaubenswerke reduzieren sich in der Regel auf den Predigtdienst, den Besuch der Zusammenkünfte und das persönliche oder Familienstudium und, was ganz wichtig ist, dem Sklaven gehorsam folgen. Aufgrund dieser gebetsmühlenartigen Belehrung ist es nicht verwunderlich, dass wir in unseren Zusammenkünften mit vielen lieben Brüdern zusammentreffen, die bereitwillig diesen Vorgaben und Zielen des Sklaven und ihren Versammlungshirten folgen. So oder so ähnlich wird man es auch in anderen Glaubensgemeinschaften erleben, die ihren Hirten blind vertrauen. Wir und alle diese Menschen sind glücklich, wenn sie den Forderungen ihrer Organisation entsprechen, hier und da einen guten Dienst leisten und dafür gelobt werden. Doch leider sind sie und auch wir oft nicht in der Lage, Dinge zu hinterfragen, sondern können nur in dem von der Kirchenleitung oder vom Sklaven vorgegebenen Rahmen denken. Weil wir vieles nicht verstehen und nicht so verarbeiten können, erwarten auch wir, dass man uns sagt, was wir tun oder lassen sollten, um ewiges Leben zu bekommen. Und das ist auch von unseren geistigen Führern so gewollt. Wie oft wird gesagt, Anweisungen sofort und ohne zu zögern umzusetzen? Sofort und ohne zu zögern bedeutet, dass man gar keine Zeit hat, über die Anweisung nachzudenken oder sie gar in Frage zu stellen. Ob Jesu und die Apostel beabsichtigten, unseren Glauben auf solche vorgegebenen Strukturen aufzubauen, ist zu bezweifeln. Diese Art der Persönlichkeits- und Glaubensentwicklung entspricht eher den Zielen einer menschlichen Organisation, um ihre Machtstruktur zu festigen. Diener Gottes, so wird von unserem Sklaven erwartet, sollten ihrer Führung folgen, und je schlichter wir gestrickt sein mögen und bleiben, umso williger werden wir dem Sklaven blind folgen, wohin er will. Das haben wir durch unseren unbedingten Gehorsam gegenüber der Organisation in all den Jahren bewiesen. Unsere Brüder offenbaren ein Herz aus Gold, das die Beachtung Gottes finden könnte. Würde Gott diese Menschen vergessen? Wohl nicht. Was aber würde geschehen, wenn man ihnen ihre Hirten, ihre Organisation nimmt, auf die sie programmiert sind, zu gehorchen? Wir hören Botschaften und reden über das, was wir eigentlich tun sollten, und langsam schleicht sich bei uns die Illusion ein, dass wir durch das Umsetzen der Anweisungen der Organisation den Willen Gottes erfüllen. Und genau das ist es, was der Sklave immer wieder von uns fordert. Der Wachturm, Jahrgang 1957, Seite 498. Es ist höchst wichtig, dass wir diese Tatsache verstehen und den Anweisungen des Sklaven so folgen, wie wir der Stimme Gottes folgen würden, weil es Gottes Vorkehrung ist. Zitat Wachturm, 1. November 1954, Seite 669. Indem wir Gott ehren und ihm dadurch die höchste Achtung erweisen, dass wir seine von ihm gebilligte Organisation hingebungsvoll anerkennen. Zitat Wachturm, 1. August 1956, Seite 474. Daher ist der Wille des Sklaven der Wille Jehovas. Rebellion gegen den Sklaven ist Rebellion gegen Gott. Was wir aber in Wirklichkeit tun, wenn wir den Willen des Sklaven ausführen, ist nur, unsere Verantwortung zu vergrößern und uns selbst zu betrügen. Wir betrügen uns selbst darin, dass wir uns für geistlich halten, wenn wir in Wirklichkeit vielleicht durch und durch fleischlich sind, obwohl wir dem Willen des Sklaven genügen mögen. Wir betrügen uns darin, dass wir zu wachsen meinen, während wir in Wirklichkeit auf der Stelle treten. Wir betrügen uns darin, dass wir uns für weise halten, während wir erbärmlich dumm sind. Persönliche Überzeugung und praktische Nächstenliebe. Um genau diese Missstände unseres persönlichen Glaubens zu erkennen, hat Jakobus seinen Brief geschrieben. Wenn es eine theologische Aussage gibt, die man immer mit Jakobus und seinem Brief verbindet, dann ist es die des praktischen Glaubens. Glaube, der sich in Taten der wirklichen Nächstenliebe zeigt und nicht im Erfüllen von Vorgaben einer Organisation wie Predigtdienst, Versammlungsbesuch und Studium der Schriften, die von der Organisation vorgegeben werden. Glaube muss gelebt werden aus einer persönlichen Überzeugung heraus und darf sich nicht im Erfüllen irgendwelcher Anweisungen einer menschlichen Organisation verlieren. Es sind diese Verse, die den Jakobusbrief bekannt gemacht haben, für die er berühmt ist. Wer meint, dass er glaubt, Aber sein Glaube drückt sich nicht in praktischer Nächstenliebe aus. Der macht sich selbst und anderen etwas vor. Luther hätte wegen solcher Aussagen den Brief am liebsten aus dem Neuen Testament gestrichen. Er kam ihm zu sehr auf Werke konzentriert vor. Gott sei Dank hat sich der Gedanke nicht durchgesetzt, denn heute brauchen wir den Jakobusbrief mehr denn je. Es gibt bei vielen von uns die Tendenz, Glauben damit zu verwechseln, dass man das für wahr hält, was uns der Sklave als Wahrheit zur jeweiligen Zeit lehrt, sowie das Umsetzen seiner Anweisungen, und das war es dann. Glaube ist aber eine innere Überzeugung, die zum eigenverantwortlichen Handeln treibt. Im Folgenden führt Jakobus Beispiele dafür an. Was nützt es zu glauben, dass es einen gerechten Gott gibt, dass wir durch den Tod Jesu befreit sind und damit von den Folgen der Sünde, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und so weiter, wenn daraus nicht folgt, dass man das Evangelium nicht nur im Wort, sondern auch durch Taten predigt? Das Predigen ist nicht alleine ein Beweis unseres Glaubens. Was nützt es zu glauben, dass Jesus uns aufgetragen hat zu vergeben, wenn wir dennoch mit einem Herzen voller Bitterkeit leben? Irgendwann muss der Punkt kommen, an dem wir leben, was wir glauben. Sonst bringt uns der ganze Glaube nichts. Der Vergleich mit dem Spiegel ist interessant. Wer in einen Spiegel schaut, bekommt eine Erkenntnis über sich selbst. Er sieht etwas, das er ohne den Spiegel nicht gesehen hätte. So ist auch jemand, der in Gottes vollkommenes Gesetz der Freiheit geschaut hat. Er hat etwas über sich selbst und über Gott gelernt. Er hat die Freiheit im Glauben erkannt, die Freiheit von der Hölle, Freiheit von Sündenangst, Freiheit im Namen Christi vor Gottes Thron zu treten. Doch nun muss es praktisch werden. Nur die Möglichkeit zu entdecken bedeutet nicht, dass man etwas von dem erlebt, was Christus tun kann. Erst wenn man beginnt, nach dem zu handeln, was man erkannt hat, wird sich das Leben ändern. Drei Schritte sind wichtig. Erstens, vertiefen. Zunächst vertieft man sich in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Da uns dieses Gesetz in Gottes Wort begegnet, kann man davon ausgehen, dass es hier darum geht, Gottes Wort zu lesen, aber nicht nur oberflächlich, sondern uns richtig darein zu versenken. Zweitens, festhalten. Dann halten wir durch dick und dünn daran fest. Wir lassen uns von nichts im Leben davon abbringen und richten unser Leben so gut wir vermögen auf dem Fundament des Wortes aus. Drittens, tun. Zuletzt tun wir auch das, was uns zur Überzeugung geworden ist. Wir nehmen das Wort nicht nur in uns auf, sondern handeln danach und leben es. Natürlich ist es wichtig, dass wir die Bibel lesen, im Familienkreise uns austauschen und ermuntern und Versammlungen abhalten und besuchen, in denen wir uns mit Gottes heiligen, lebendigem Wort beschäftigen. Daraus lernen wir ja Gottes heiligen Willen kennen. Doch welchen Wert hat der Besuch der Zusammenkünfte und das persönliche Studium, wenn sich die Erkenntnis nicht in der Praxis bewährt? Was nützt es, von Nächstenliebe zu sprechen, wenn wir sie nicht üben? Täter des Wortes zu sein, verlangt dabei nur ganz selten große, heroische Taten. Man muss nicht ein Martin Luther, ein Paulus oder Petrus sein, um sich als Täter des Wortes zu bewähren. Eine Gefälligkeit für einen älteren Mitbürger, nicht nur Bruder aus unserer Straße, ein Krankenbesuch, ein tröstendes Wort gegenüber einem Trauernden, helfen sehr viel weiter. Zudem gibt es 1000 Möglichkeiten, sich als Täter des Wortes zu beweisen. Es wird in unseren Publikationen zwar auch am Rande von praktischer Nächstenliebe gesprochen, sich um alte und kranke Brüder zu kümmern, doch das Predigen wird als das wichtigste Werk und als der wichtigste Beweis unseres Glaubens bezeichnet. Wer hat dann noch großartig Zeit, das zu tun, wenn er sich im Predigtdienst, wirklich wie erwartet, verausgabt? Taten der praktischen Liebe können nicht berichtet werden und spielen eine weit untergeordnete Rolle bei der Beurteilung für ein Dienstamt. Wenn sich die praktische Hilfe für einen schwachen Verkündiger im Erreichen theokratischer Ziele zeigt, dann werden diese Bemühungen geschätzt. Wer kennt einen Zeugen Jehovas, der sich ehrenamtlich um andere Mitmenschen kümmert, Tafeln und Seniorenheime, Armenküchen, Wärmestuben oder andere karitative Einrichtungen unterstützt? Es werden dauernd ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht. Und sicher gibt es hier, wie auch im privaten Bereich, viele Möglichkeiten. Welch eine gute Gelegenheit, Zeugnis zu geben. Wenn wir uns im Alltag entsprechend unseren Möglichkeiten menschlich und hilfsbereit verhalten, anderen beistehen, ihnen aus Notlagen heraushelfen, sind wir auf dem besten Wege, zu Tätern des Wortes zu werden. Die Schrift spricht hier vom vollkommenen Gesetz der Freiheit, von Taten, die glücklich machen. Jakobus fragt: Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Doch wie gesagt, an welche Werke denkt ein Zeuge Jehovas, wenn er diese Worte von Jakobus liest? Predigtdienst, Versammlungsbesuch und Einsatz im theokratischen Bauvorhaben. Doch von welchen Werken sprach Jakobus in seinem Brief? Schau im Index unserer Publikationen nach. In welcher Verbindung welcher Werke findest du in der Regel diese Worte von Jakobus? Werke in Verbindung mit theokratischen Zielen. Doch welche Werke hatte Jakobus im Sinn? Wir lesen weiter. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen: Du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht: Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Jakobus 2, 14-26. Besonders diese Worte des Jakobus, nicht durch Glauben allein, sah Luther als Widerspruch zu dem, was Paulus sagte: Nur durch Glauben, nicht durch Werke, werden wir als gerecht gesehen. Gesetzeswerke und Werke der Nächstenliebe. Durch die Theologie der Auseinandersetzung um die Notwendigkeit von Glaube und Werken wurde der Jakobusbrief als eine Antwort auf die Aussagen des Paulus gedeutet. Jakobus vertritt die Auffassung, dass der Glaube ohne Werke unnütz sei. Dafür führt der Jakobusbrief das Beispiel Abrahams an. Abrahams Glaube bewährte sich im Werk, nämlich in der Bereitschaft der Opferung Isaaks. Für Jakobus bedeutet dies, dass Abrahams Glaube mit seinen Taten zusammen am Werk war. Und die Werke brachten den Glauben des Abrahams erst zur vollkommenen Wirklichkeit. Diese Vorstellung scheint nun aber im Widerstreit zur Auffassung des Paulus, der ja davon spricht, dass der Mensch allein durch den Glauben zur Rechtfertigung gelangt. Doch widersprechen sich Paulus und Jakobus wirklich? Nein. Paulus und Jakobus stimmen zum Beispiel darin überein, dass die Tatsache, dass Abraham Gott glaubte, ihm zur vollkommenen Gerechtigkeit angerechnet wurde. Aber für Jakobus heißt Glaube in diesem Zusammenhang ein durch die Werke zur vollkommenen Wirklichkeit gebrachter Glaube. Doch was verstehen Paulus und Jakobus unter dem Begriff Glaube? Mit dem Hinweis auf Abraham lässt sich zeigen, dass Glauben als ein vollkommenes Vertrauen interpretiert werden kann. Gott fordert etwas Besonderes, ja Unmenschliches von Abraham, und Abraham offenbart letztlich diesen Glauben, dieses blinde Vertrauen in Gott. Er zeigt dadurch die vollkommene Wirklichkeit des Glaubens. Abraham zeigte also seinen Glauben nicht dadurch, dass er die Gesetze Gottes erfüllte, um dies dann als Glaubensbeweis vorzuzeigen, sondern durch sein Vertrauen in die Verheißungen Gottes. Jakobus führt hierzu noch das Beispiel der Hure Rahab an, die die Kundschafter des Mose in Jericho beherbergt und am anderen Tag durch die Stadtmauer wieder fortlässt. Allein durch diese Tat wurde diese Frau in den Augen Gottes gerecht, wie Jakobus schreibt. Auch sie war als Hure sicherlich weit davon entfernt, durch das Einhalten des Gesetzes vor Gott als gerecht zu erscheinen. Hier erkennen wir, dass Paulus und Jakobus von ganz unterschiedlichen Werken sprachen. Paulus spricht von den Gesetzeswerken, auf die die Juden so sehr pochten, Jakobus dagegen von den Werken oder Taten, die unser Vertrauen zu Gott offenbaren, und den Werken der Nächstenliebe. Es ist also nicht so, dass Paulus sagt, Werke beinhalten keinen Verdienst und deshalb braucht man ja auch nichts zu tun. Der Glaube allein reicht ja aus. Dies entspricht absolut nicht dem, was Paulus meint. Gerade im Galaterbrief betont er äußerst scharf, dass die Liebe auch konkret in den Früchten des Geistes wirksam werden will. Und was ist das anderes als das konkrete Tun? Paulus setzt seine Akzente in der Auseinandersetzung mit der jüdischen Vorstellung vom Gesetz. Es kann für ihn natürlich nicht darum gehen, sich die Gerechtigkeit durch das Tun des Gesetzes zu verdienen, aber auch Paulus ging mit Sicherheit davon aus, dass der Glaube in Taten der Nächstenliebe wirksam werden müsse. Wenn er es nicht tut, dann ist er für sich allein fruchtlos. Wie schon erwähnt, reduzieren wir als Zeugen Jehovas unsere Glaubenswerke fast ausschließlich auf die von unserer Organisation vorgegebenen Aktivitäten. Wir müssen tatsächlich noch mehr lernen, dass nur die Werke der Nächstenliebe vor Gott zählen. Hüten wir uns davor, das zu glauben, was uns die Organisation Gottes einreden will, dass es keinen größeren Liebesbeweis zu unseren Mitmenschen gibt, als die Botschaft zu predigen. Ganz abgesehen davon, dass Jakobus in seinem Brief an die Christen vom Umgang innerhalb der Bruderschaft spricht und von daher der Predigtdienst für Außenstehende nur eine untergeordnete Rolle spielen kann, wissen wir auch von Jesus, dass seine Tätigkeit nicht nur im Predigen bestand, sondern auch im Vollbringen von Werken der Nächstenliebe, ohne die sein Predigen der guten Botschaft die Menschen nicht erreicht hätte. Überhaupt kann man sagen, dass der Jakobusbrief sich fast ausschließlich mit dem Umgang innerhalb der Bruderschaft befasst. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit sind, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Jakobus 3, 13-18. Besonders im 5. Kapitel seines Briefes befasst sich Jakobus mit dem Umgang der Bruderschaft in den Versammlungen, wenn wir dort lesen: Seufzt nicht wider einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Jakobus 5, 9-18 nach Luther. Solange wir nicht zulassen, dass unsere Mitmenschen und besonders unsere Brüder an unserem Innersten teilhaben, gibt es für uns keine Geborgenheit. Solange wie wir uns fürchten, durchschaut zu werden, solange können wir weder uns selbst noch andere erkennen. Werden wir alleine sein? Wo können wir solch einen Spiegel finden, wenn nicht in unserem Nächsten? Nur in einer aufrichtigen und angstfreien Gemeinschaft können wir uns erst richtig klar über uns selbst werden und sind nicht mehr dem Zwang unserer Ängste unterworfen. Erst dann können wir als Mensch und als Teil einer wirklich christlichen Gemeinde zum allgemeinen Wohl einen Beitrag leisten. In solchem Boden können wir Wurzeln schlagen und wachsen. Nicht mehr alleine, wie im Tod, sondern lebendig als Mensch unter Menschen. Unseren Bruder zu kennen, genau zu wissen, wie er im Innersten ist und denkt, ihn ohne Wenn und Aber anzunehmen, ihn zu lieben mit seinen Stärken und Schwächen, dazu wollte uns Jakobus mit seinem Brief ermuntern. Jesus Christus hat es uns vorgelebt, deshalb liebten ihn die Menschen so sehr. Bei ihm konnten sie so sein, wie sie waren. Sie mussten sich nicht verstellen oder immer alles gut machen, damit sie nichts Schlechtes auf die Versammlung oder die Gemeinschaft warfen. Die Erkenntnis, dass wir alle Sünder sind, kann uns helfen zu erkennen, dass wir alle gleich sind und nur so geliebt werden möchten, wie wir sind. Wie glücklich könnten wir sein, wenn wir diese Art Belehrung und Erbauung im Glauben auch von dem selbsternannten Sklaven erhalten würden, so wie es von Jakobus und auch von Paulus getan wurde.